Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 9. Offenbarung Kapitel 9 und ich möchte mit uns gemeinsam die ersten 12 Verse aus diesem Kapitel lesen. Und der fünfte Engel posaunte und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde und ihm ward der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es ging auf ein Rauch aus dem Brunnen wie ein Rauch eines Ofens. Und es ward verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen ward Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es ward ihnen gesagt, dass sie nicht beschädigen das Gras auf Erden, noch ein grünes, noch einen Baum, sondern allein die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes an ihren Stirnen. Und es ward ihnen gegeben, dass sie nicht töteten, sondern sie quälten 5 Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual von Skorpion, wenn er einen Menschen schlägt. Und in den Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden, werden begehren zu sterben, aber der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sind gleich den Rossen, die zum Kriege bereit sind und auf ihrem Haupt wie Kronen von Gold, dem Gold gleich, und ihr Antlitz gleicht der Menschenantlitz und hatten Haare wie Weiberhaare und ihre Zähne waren wie die der Löwen und hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln an den Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Und hatten Schwänze gleich den Skorpionen, und es waren Stacheln an ihren Schwänzen, und ihre Macht war, zu beschädigen die Menschen 5 Monate lang. Und hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds, des Name heißt auf Hebräisch Abaddon. Und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Eine Wehe ist dahin, siehe, es kommen noch 2 Wehen nach dem. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Auch für diesen Bericht, der in deinem Wort steht. Und gerade heute Morgen beten wir darum, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du zu uns sprichst, dass du uns ermahnst, wenn wir der Ermahnung bedürfen, aber dass du uns aber auch segnest, weil wir von deinem Segen abhängig sind und nicht genug kriegen können. Wir preisen dich, unser ewiger Vater, im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus. Amen. Amen. Als ich angefangen habe, mich für die Predigt vorzubereiten am heutigen Sonntag, habe ich eigentlich vorgehabt, über das ganze 9. Kapitel in einer Predigt durchzupredigen. Aber bald schon habe ich gemerkt, das ist unmöglich, das geht gar nicht. Und daraufhin habe ich gedacht, naja, ich beschäftige mich mit den ersten 12 Versen, die wir eben gelesen haben. Schließlich geht es ja um ein Gericht Gottes. Hier geht es um das 5. Posaunengericht oder Trompetengericht. Und so ging ich ans Werk, fing an, mich für die Predigt vorzubereiten und habe festgestellt, das geht auch nicht. Es wird uns einfach zu viel gesagt, zu viel mitgeteilt in diesem Text. Vor allem aber wird sehr viel an Wissen vorausgesetzt von dem Leser kommen zu diesem Text. Und deshalb werden wir heute, wie gesagt, uns nur auf einen einzigen Vers konzentrieren, den ersten Vers, in dem uns manches mitgeteilt wird, sehr interessante Dinge angesprochen werden. Und vor allem wollen wir schauen, was von uns als Menschen, die die Bibel ernst nehmen, eigentlich erwartet wird an Vorwissen, wenn wir eben an diesen Text und auch an den ersten Vers herangehen. Es ist ohne Zweifel, ihr Lieben, dass wir in diesem Text einen sehr faszinierenden Bericht vor uns haben. Ja, es ist dieser Bericht ist faszinierend, nicht nur deshalb, weil er uns aufzeigt, was in der Zukunft tatsächlich geschehen wird. Er ist faszinierend unter anderem auch deshalb, weil er uns manche sehr ungewöhnlichen Textabschnitte im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament eigentlich erklärt. Es geht in diesem Text, wie wir gelesen haben, um die Freilassung der eingekerkerten Dämonen, die auf die Menschheit losgelassen werden zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Trübsalszeit. So, und wir fragen uns, naja, wo kommen die Wesen her? Diese Wesen, diese schrecklichen Wesen, die hier beschrieben werden, wo kommen sie her? Sagt die Bibel irgendwas dazu? Warum werden sie gefangen gehalten? Können wir etwas zu diesem Ort, der hier als Brunnen des Abgrunds bezeichnet wird, etwas sagen? Im Griechischen wird hier das Wort gebraucht, Abyss. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Was passiert mit diesen Dämonen, wenn sie ihre Bestimmung erfüllt haben? Diese und andere Fragen wollen wir heute unter anderem angehen und versuchen zu beantworten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe keine Probleme, diese hier in unserem Text berichteten Dinge wortwörtlich zu verstehen. Auch wenn ich manche der Beschreibungen nicht ganz nachvollziehen kann, so bin ich nichtsdestotrotz ganz und gar davon überzeugt, dass hier in unserem Text uns manches offenbart wird über die gefallenen Engel oder auch Dämonen. Gefallenen Engel, Dämonen, das ist austauschbar. Gefallene Engel sind zu Dämonen, bösen Geistern geworden. Und wir erfahren hier in unserem Text dann auch, wo diese gefallenen Engel sich zurzeit aufhalten, wo sie eingesperrt sind. Wir erfahren auch, dass nur ein Teil dieser gefallenen Engel eingesperrt sind und ein Teil nicht. Wir können mehr dazu sagen, heute haben wir keine Zeit, aber manche anderen Dinge wollen wir auch ansprechen. Wir lernen ja auch aus unserem Text, eben haben wir gelesen, dass diese Wesen zu einem bestimmten Zeitpunkt losgelassen werden und auch nur das tun dürfen, was ihnen gesagt wird, dass sie tun dürfen. Diese Wesen sind nicht allmächtig. Sie stehen unter einer bestimmten Autorität. Sie haben eine bestimmte Aufgabe. Wir lesen etwas über ihren König in unserem Text. Wir lesen davon, wie sie aussehen. Ist auch interessant. Und das ist nicht alles. Im Zusammenhang der Heiligen Schrift lernen wir noch manche andere Dinge über diese Wesen, und das wollen wir auch gemeinsam heute ansprechen. Das meiste aber, was gesagt wird im Zusammenhang dieser Wesen, bleibt heute ungesagt. Wir haben einfach nicht die Zeit, ausführlich über diese Dinge zu sprechen. Ich möchte uns noch, bevor wir aber uns in den ersten Vers gemeinsam vertiefen, möchte ich uns auf etwas aufmerksam machen. Das ist euch bestimmt auch aufgefallen beim Lesen des Textes. Das achte Kapitel, das ganze achte Kapitel, berichtet ja von 4 Posaunengerichten. Es werden 13 Verse gebraucht für 4 Posaunengerichte. In unserem Text hier in Kapitel 9 wird nur ein Posaunengericht bis zum 12. Vers beschrieben. Also wir lesen von nur einem Posaunengericht in 12 Versen. Johannes gebraucht für dieses eine Posaunengericht 12 Verse. So, auf der einen Seite haben wir also 4 Posaunengerichte in einem ganzen Kapitel, 13 Versen, und wir haben nur ein Posaunengericht und wir haben 12 Verse. Fast genauso viele Worte werden für das fünfte Gericht gebraucht, wie für die 4 Gerichte zusammengenommen in Kapitel 8. Und das muss uns auffallen, es muss uns aufmerksam machen, was geht hier vor? Warum ist das so? Ich denke, es liegt dem Apostel Johannes am Herzen, die Dinge, die er sieht, in dem fünften Gericht detaillierter zu beschreiben, weil sie so außergewöhnlich sind. Und weil sie so außergewöhnlich sind, das Wort dazu ist paranormal, über das Normale hinausgehend, fällt es uns ja auch schwer, als Menschen diese Dinge richtig einzuordnen, obwohl wir die Bibel kennen. Paranormal meint nicht auf natürliche Weise erklärbar oder übersinnlich. So, wie kann man übersinnlichen Dinge mit unserem begrenzten Verstand und mit unserem begrenzten Wortschatz erklären, weitergeben, beleuchten? Und die Antwort ist diese. Wir können es zu einem gewissen Teil tun mit der Bibel in unseren Händen. Die Bibel gibt uns genug Informationen im Alten wie auch im Neuen Testament in Bezug zu diesen außergewöhnlichen, paranormalen Dingen. Und deshalb, wenn ich manchmal die jüdische Literatur gebrauche oder von mir aus die jüdische Tradition erwähne, um manche Dinge zu beleuchten, zu unterstreichen. Ihr Lieben, das ist nicht die Autorität, solche Berichte wie hier zu erklären. Es kann möglicherweise helfen, manches zu verstehen, aber das ist doch nicht die Autorität. Die einzige Autorität für solche Berichte, die wir hier haben in der Offenbarung 9, um sie zu verstehen, um sie zu erklären, ist das Wort Gottes. So, und wenn das Wort Gottes, wenn die Bibel bei manchen Angelegenheiten schweigt, nichts dazu sagt, dann werde ich auch nichts dazu sagen, nur um meine oder eure Neugierde zu befriedigen. Wenn aber das Wort Gottes manche dieser außergewöhnlichen Dinge erklärt, dann will ich das auch tun. Und dann wollen wir auch wissen, was die Heilige Schrift eben über diese übernatürlichen, paranormalen Dinge sagt. Aber stellt euch das einmal vor. Für uns, ja? Für uns als wiedergeborene Menschen, die wir doch wissen, dass es Engel gibt, dass es böse Geister gibt, dass es Satan gibt. Für uns, selbst wenn wir die Bibel in unseren Händen haben und sie ernst nehmen, ist solch ein Text eine gewaltige Herausforderung. So, was machen aber Menschen, die sich Christen nennen und die weder an Engel noch an Dämonen noch an Satan glauben? Was machen Sie mit so einem Text? Wie gehen Sie an solch einen Text dran? Wie wollen Sie diesen Text erklären? Das können Sie nicht. Und das ist die Antwort. So, nun kommen wir zu dem ersten Vers. Ich möchte diesen Vers noch einmal lesen aus der Elberfelder Übersetzung. Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlunde, Brunnen oder Schacht ist eigentlich das Wort des Abgrunds gegeben. So, wir haben diese Wahrheit gemeinsam schon angesprochen, dass in der Bibel oft, wenn das Wort Stern gebraucht ist, eigentlich nicht ein wortwörtlicher Stern oft gemeint ist, sondern ein Engel. Ja, ich möchte uns aus Hiob 38, Vers 7 lesen. Hier spricht Gott selbst zu Hiob und er offenbart Hiob, was bei der Schöpfung passiert ist. Er sagt, oder wer hat ihren Eckstein, den Grundstein der Erde, so der Schöpfungsakt wird hier angesprochen, wer hat ihren Eckstein gelegt? Wir wissen die Antwort, Gott hat es getan. Und dann sagt Gott, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. So, die Engel waren bei der Schöpfung mit dabei gewesen. Nicht nur das, sie waren außerordentlich erfreut gewesen, zu sehen, dass der Schöpfergott, der sie geschaffen hat, nun etwas Neues kreiert, schafft. Und sie waren außer sich vor Jubel, das zu sehen. Hören wir einmal, wie das Wort Gottes Satan beschreibt in Jesaja 14, Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? So Engel als himmlische Wesen werden oft in der Heiligen Schrift als Sterne bezeichnet. Und wenn wir in unserem Text zum zweiten Vers vorspringen, dann sehen wir, dass in diesem Stern, von dem hier in Vers 1 die Rede ist, ein männliches Pronomen gegeben wird. Er. Und in der Bibel wird ein wortwörtlicher Stern normalerweise nie mit einem männlichen Pronomen ausgestattet. Es sei denn, dieser Stern ist tatsächlich eine Person, wie in unserem Fall. So, wer ist dieser Engel, von dem hier berichtet wird? Nun, in unserem Bericht identifiziert Johannes diesen Engel nicht als Satan. Ja, und deshalb wollen wir es auch nicht tun. Erstens passt das, was hier gesagt wird, nicht zeitlich gesehen, nicht auf den Fall des Satans aus dem Himmel. Zweitens, denke ich, wird Satan etwas später in unserem Text erwähnt. Und vor allem aber sehen wir, dass später in der Offenbarung dieser hier genannte Engel, so wie ich denke, noch einmal auftaucht, um seiner Aufgabe wieder zu walten. Kapitel 20, Vers 1, hören wir genau hin. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds, aha, da haben wir es wieder, und eine große Kette in seiner Hand, und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel und Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund. Dasselbe Wort wird hier gebraucht, wie auch bei uns Abyss, Abgrund, und schloss zu und versiegelte über ihn, damit er die Völker nicht mehr verführe, bis 1000 Jahre vollendet wären. So, mein Verständnis ist deshalb, dass ebenso, wie es Engel gibt, der Heiligen Schrift nach, die für den Wind verantwortlich sind auf dieser Erde, und es einen Engel gibt, der für das Wasser der Erde verantwortlich ist, genauso gibt es auch einen Engel, der für den Ort der Gefangenschaft, in dem manche, nicht alle, der Dämonen gefangen gehalten werden, verantwortlich ist. So, wir lesen weiter, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlunde des Abgrunds gegeben. So, was ist dieser Ort, von dem hier gesprochen wird, Schlund des Abgrunds, der Heiligen Schrift nach? Ist noch irgendwo von diesem Ort die Rede in der Heiligen Schrift? Nun, wir haben in einer der vorhergehenden Predigten festgestellt, dass die Bibel insgesamt 3 verschiedene Begriffe gebraucht für 3 verschiedene Aufenthaltsorte in der ewigen Wirklichkeit. Diese Begriffe sind einmal Hades, der zweite Begriff ist Tartarus oder Abgrund, ist ein dasselbe, und Gehenna oder der Feuersee. Und das ist, warum wir oft als Bibelleser verwirrt sind, lesend die Heilige Schrift. Wir denken, dass es nur einen einzigen Aufenthaltsort gibt für die Ungläubigen, für die Seelen der ungläubigen Menschen, genauso wie die gefallenen Engel, und wir nennen diesen Ort Hölle. Und in manchen Übersetzungen wird für diese 3 verschiedene Worte der Heiligen Schrift nur ein Wort Hölle gebraucht. Ist nicht richtig. Die Bibel ist genauer. In der Heiligen Schrift haben wir drei verschiedene Begriffe für drei zu unterscheidende Wirklichkeiten in der Ewigkeit oder in der ewigen Wirklichkeit. Und deshalb möchte ich auch in unserem Studium der Offenbarung diese drei Wirklichkeiten präzise ansprechen, auseinanderhalten, wie die Bibel das auch tut. Und dann wird uns auch manches aus dem Bibeltext klarer werden. Vor etlichen Wochen haben wir also gemeinsam über den Ort, den die Bibel mit Hades bezeichnet, nachgedacht, studierend das sechste Kapitel der Offenbarung. Hades, sagten wir, ist der Bibel nach der Aufenthaltsort der Seelen der verstorbenen Menschen. Und es gibt einen Teil in Hades, den man auch Paradies nennt oder der Schoß Abrahams. Und dort sind die Heiligen untergebracht, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Es gibt aber auch noch einen anderen Teil in diesem Vorort, in diesem Hades, und das ist der Vorort der Verdammnis. Und die Seelen der unregenerierten Menschen werden in diesem Ort aufbewahrt bis zu dem letzten Gericht vor dem weißen Thron, großen weißen Thron. Und einen sehr guten Hinweis darauf, was wir unter Hades verstehen sollen, haben wir ja in der Geschichte, es ist kein Gleichnis, in der Geschichte mit dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Ihr Lieben, es ist kein Gleichnis. Es ist eine Wirklichkeit, die Jesus selber weitergibt an seine Nachfolger und der uns ganz klar, Jesus selbst offenbart uns ganz klar, wie es dort in dieser ewigen Wirklichkeit Hades ausschaut. Manche sehr interessanten Dinge werden in dieser Geschichte angesprochen. Wir können es nachlesen, wenn wir Interesse haben. Ja, heute Nachmittag. Heute will ich, wie gesagt, ein paar Worte zu dieser anderen Örtlichkeit sagen, die in unserem Text mit Abgrund oder Abyss bezeichnet wird. An einer Stelle im Neuen Testament wird derselbe Ort interessanterweise mit dem Begriff Tartarus identifiziert, und Tartarus und Abgrund oder Abyss ist ein und derselbe Wort der Bibel nach. Es ist der Ort, an dem etliche der Dämonen gefangen sind seit der Zeit Noahs. Und das ist genau der Schlüssel zum Verständnis dessen, was uns hier berichtet wird. Seit der Zeit Noahs. Wenn wir den alttestamentlichen Bericht der Zeit Noahs aus 1. Mose 6 etwas kennen, etwas darüber wissen, dann wissen wir, was passiert ist, was uns dort berichtet wird. Ich kann heute darauf nicht eingehen, wir haben keine Zeit dazu. Ich möchte aber zu unserem Verständnis eine neutestamentliche Stelle zitieren, die darauf eingeht, aus 2. Petrus 2, Vers 4 und 5. Hören wir einmal, was das Wort Gottes sagt. Denn wenn Gott Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund, Tartarus, hinabstürzend den Ketten der Finsternis überlieferte, um aufbewahrt zu werden für das Gericht, und die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten erhielt, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. In Judas 6 wird ebenso von diesen gefallenen Engeln gesprochen. Folgendes wird gesagt: Und dass er die Engel, welche ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, die eigene Behausung wo? Im Himmel. Für das Gericht des großen Tages mit ewigen Banden unter der Finsternis verwahrt hat. Ich möchte uns hier im Zusammenhang dieser beiden Stellen auf etwas sehr Interessantes aufmerksam machen. Es gibt manche Dinge, die ich ansprechen kann, aber ein Wort ist mir besonders aufgefallen und das ist das Wort bewahrt oder verwahrt. In manchen Übersetzungen wird in 2. Petrus 2 und Judas 6 zwei verschiedene Worte gebraucht. Es ist ein und dasselbe Wort im Griechischen. Und das Wort, das im Griechischen gebraucht wird, spricht davon, dass etwas sorgfältig bewacht wird. So die Dämonen, die gefallenen Engel, werden in einem ausbruchssicheren Gefängnis sorgfältig bewacht. Unter anderem für eine bestimmte Aufgabe in der Zukunft. Und von dieser Aufgabe lesen wir in unserem Text hier in Kapitel 9. So halten wir schon einmal fest, was wir gelernt haben. Manche der gefallenen Engel, die zu Dämonen wurden, werden an einem schrecklichen Ort, den die Bibel den Abgrund oder Tartarus nennt, festgehalten. Aber, und das ist die Realität, auf die uns die Heilige Schrift auch hinweist und die wir ganz genau kennen, weil wir das Wort Gottes lesen. Nur einige dieser Dämonen werden an diesem Ort festgehalten, nicht alle. Die meisten der Dämonen oder viele der Dämonen, die sind noch frei, ihr Unwesen auf dieser Erde zu treiben. Woher weiß ich das? Epheser 6, Vers 12. Lasst uns gemeinsam das Wort Gottes lesen. Epheser 6, Vers 12. Es wird gesagt, denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. So was wird uns in diesem Vers gesagt? Welche Wirklichkeit wird uns offenbart, in der wir doch eigentlich stehen? Uns wird gesagt, dass der wiedergeborene Christ einen Kampf führt, in einem Kampf steht, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern eben gegen diese bösen Mächte, die hier aufgelistet werden. Und ich denke, hier wird uns in dem Worte Gottes ganz genau auch gezeigt, welche Einordnungen es unter diesen bösen Geistern dann auch gibt. Ja? Das Wort Gottes ist sehr präzise, sehr genau in der Erklärung der Realität, in der wir leben als Kinder Gottes. Und wir müssen das sehr, sehr ernst nehmen. Unter anderem auch das, was das Wort Gottes danach sagt, nachdem es uns offenbart, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Das Wort Gottes sagt uns ganz genau, wie wir uns wappnen müssen in diesem Kampf, was wir tun müssen, um in diesem Kampf bestehen zu können. Und ihr Lieben, ist es wichtig, dass wir es wissen? Ist es wichtig, dass wir es tun, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen? Es ist überlebenswichtig. Überlebenswichtig. So, wir können weit mehr dazu sagen, als das im Zusammenhang des Abgrunds, des Erbes. Erinnern wir uns, und das finde ich sehr, sehr interessant, erinnern wir uns an den Bericht, der uns wiedergegeben wird in den Evangelien von den zwei besessenen Männern in Gadara, als sie Jesus begegnen. Ich möchte aus Lukas 8, 31 Folgendes lesen. So, diesen Männern, die besessen sind von bösen Geistern, dem braucht keiner sagen, wer Jesus wirklich ist. Sie wissen es sofort. Und das ist, was sie nun kommen zu Jesus unter anderem sagen. Und sie baten ihn. Stellt euch mal vor. Das ist ein sehr, sehr starkes Wort, wird hier im Griechischen gebraucht. Wir können es eigentlich im Deutschen übersetzen. Sie flehten ihn an. er möge ihnen nicht befehlen. Was? Der Zimmermann aus Nazareth befiehlt diesen mächtigen Wesen irgendetwas? Uns muss doch klar werden, dass Jesus nicht ein einfacher Mensch nur war, sondern der Sohn Gottes, der die Autorität besitzt über diese Wesen. So, sie flehen ihn an, er möge nicht befehlen, ihnen nicht befehlen, dass sie in den Abgrund, genau dasselbe Wort, was in unserem Text steht, wird dort gebraucht. Er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Stellt euch vor, die bösen Geister haben eine schreckliche Angst vor diesem Ort der Gefangenschaft, vor dem Abgrund. Und wir fragen uns ja, wieso denn? Warum? Sind ihre anderen Kumpel nicht auch an diesem Ort, mit denen sie dann eine wunderbare Zeit haben können? So, wir lesen in dem Lukasbericht, dass die bösen Geister lieber in die Schweine fahren würden, als in diesen Ort verbannt zu werden. Stellt euch das mal vor. Warum? Weil sie ganz genau wissen, was sie erwartet. Ich kann mich an eine Begebenheit oder an ein Erlebnis erinnern aus meiner Vermessungszeit. Wir waren am Vermessen gewesen in einem sehr schönen Dorf in Westerwald. Es war ein herrlicher Sommertag, es war warm, es war heiß gewesen und es war schon am Nachmittag und der Schweiß lief uns nur so runter und es war sehr, sehr schön, aber auch sehr anstrengend. Und dann kam ein älterer Herr raus und er hat uns gesehen und er sagt: Jungs, kommt mal her, ich habe was für euch. Und dann holt er Erfrischungen raus. Und es war nicht nur Wasser, was er rausgeholt hat, es war Schnaps mit dabei und Bier und alles Mögliche. Und mein Vorgesetzter, der Vermessungsingenieur, der hat natürlich ordentlich getrunken. Ich durfte nicht und ich wollte auch nicht. Ich musste nachher den Vermessungsbus fahren. Ja, und dann ging das Gerede los. Ja? Und irgendwann kam das Gespräch auch auf die Hölle. Und dann sagte dieser schon Betagte, es war ein älterer Herr, er sagte ganz frei und fröhlich, dass er sich freut, in die Hölle zu gehen, weil seine Kumpel sowieso da sind und sie gemeinsam eine wunderbare Zeit dort haben werden. Und ich konnte meinen Ohren nicht trauen. Ich war geschockt, dass ein betagter Mensch solch einen Unsinn aussprechen kann. Ihr Lieben, wenn es eine Hölle nicht gibt, warum muss ich darüber reden? Wenn es aber diesen Ort tatsächlich gibt, dann ist doch Gott derjenige, der uns als Menschen sagt, was an diesem Ort uns erwartet, gute Zeit oder schlechte Zeit. Und nach dem Bericht der Heiligen Schrift, die Autorität in solchen Sachen ist, ist es ein Wahnwitz zu meinen als Mensch, dass in der Verdammnis man eine gute Zeit haben wird, mit wem auch immer. Menschen, die so unachtsam reden, sie wissen nicht, was sie tun. In Lukas 8 haben wir Dämonen, böse Geister, die es unter allen Umständen vermeiden wollen, an diesen für sie bestimmten Ort gesandt zu werden. Sie bitten Jesus, schick uns nicht dahin. Warum? Weil sie genau wissen, was sie dort erwartet. Und der Bibel nach ist die Hölle der Verdammnis für ungläubige Menschen, die für ungläubige Menschen bestimmt ist, kein besserer Ort. Jesus selbst sagt, dass der Mensch alles daran setzen muss, um diesen Ort zu meiden. Weil dieser Ort nicht etwas Lustiges ist, sondern etwas Schreckliches. Es ist ein Platz der Qual. Und deshalb sagen wir selbst in unserem Sprachgebrauch, wenn wir etwas Schlimmes, Schmerzhaftes erlebt haben, wir sagen, es war die Hölle. Wir meinen nicht, es war lustig, wir meinen, es war schrecklich. So, was wissen wir noch über den Abgrund von dem in unserem Text berichtet wird, aus dem Zusammenhang der Heiligen Schrift. Und das ist auch etwas sehr, sehr Interessantes. Wir wissen aus dem Bericht der Offenbarung, dass seinerzeit Satan an diesen Ort für 1000 Jahre oder zu diesem Ort verbannt sein wird. Offenbarung 20, 1 bis 3. Ich lese den Text. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ihr könnt gerne mitlesen. Offenbarung 20, 1 bis 3. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds, ja, das ist der Ort, von dem, über den wir gerade nachdenken, und eine große Kette in seiner Hand, und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel und Satan ist, und band ihn auf 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund. Von diesem Ort lesen wir hier in Kapitel 9, Vers 1. Schloss zu und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführte, bis die 1000 Jahre vollendet wären. So, während wir als Gläubige in dem 1000-jährigen Reich eine wunderbare Zeit haben werden, wird uns gesagt, was in derselben Zeit der 1000 Jahre Satan erleben wird. Und damit wir verstehen, warum das Ganze so auch stattfinden wird, sagt uns das Wort weiter, warum der Satan nur für 1000 Jahre festgehalten wird an diesem Ort. Es wird gesagt, und nach diesen muss, hier lesen wir von einem göttlichen Muss, nach diesen 1000 Jahren muss er auf kurze Zeit losgelassen werden. Und nachdem er freigelassen wird, das wissen wir aus dem Bericht der Heiligen Schrift, dann wird er noch einmal Menschen verführen und gegen Gott in einer Rebellion sammeln. Stellt euch das mal vor. Nach den 1000 Jahren des Lebens mit dem Messias, im Reich des Messias, wobei paradiesische Zustände herrschen werden auf der Erde, unter der Regentschaft Jesu, werden Menschen, viele Menschen, trotzdem sich wieder unter die Fahne des Satans scharen und gegen Gott rebellieren. Sie werden sich verführen lassen, genauso wie einst Adam und Eva. Manche Christen schimpfen und denken, dass ihnen das nie passiert wäre, was Adam und Eva passiert ist im Garten Eden. Die Offenbarung zeigt uns ganz deutlich, dass in dem Reich des Messias, nach 1000 Jahren lebend, im paradiesischen, in diesen paradiesischen Zuständen, der Mensch genauso wieder genau das Gleiche machen wird wie Adam und auch Eva, ja, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Und dieser Umstand der Rebellion gegen Gott nach 1000 Jahren des Paradieses ist meinem Verständnis nach noch einmal ein Hinweis, noch einmal der letzte Beweis für uns als Menschen, dass das Heil aus Gott reine Gnade ist und dass der Mensch aus sich heraus, selbst lebend in paradiesischen Umständen, wenn er die Möglichkeit bekommt, sich für das Böse entscheidet, sich für die Rebellion gegen Gott entscheidet und nicht für Gott. Und lass mich Folgendes zum Abschluss unserer Predigt hinzufügen. Satan in seiner ständigen Rebellion gegen Gott beweist etwas sehr, sehr Offensichtliches. Ihr Lieben, er kann nicht logisch denken. Sein Verstand ist durch seinen Hass gegen Gott verfinstert. Es ist wahr, er ist ein sehr mächtiges Wesen, das sagt uns die Heilige Schrift auch. Aber auch wenn er als Gott dieser Welt bezeichnet wird, er ist doch ein geschaffenes Wesen. Er ist dem souveränen Gott überhaupt nicht gleich. Der allmächtige Gott der Heiligen Schrift ist kein geschaffenes Wesen. Er ist derjenige, der alles geschaffen hat und ins Leben gerufen hat. mit seinem mächtigen Wort. Er spricht und es geschieht. So, wie viel Sinn macht es also, dass ein geschaffenes Wesen, ganz gleich wie mächtig das geschaffene Wesen ist, gegen Gott angeht und rebelliert? Wie viel Sinn macht das? Wie viel Sinn macht es, dass Menschen gegen Gott rebellieren? Es macht absolut keinen Sinn. Es ist wie das Anrennen des Menschen mit seinem Kopf gegen einen gewaltigen Berg, weil er denkt, er kann mit seinem Kopf diesen Berg verschieben. Ihr Lieben, was aber Sinn macht, ist es, auf das zu hören, was dieser allmächtige Schöpfergott in seinem Wort sagt. Es macht Sinn, in Buße zu Jesus zu kommen, weil Gott, der Vater selbst, sagt, das ist der einzige Weg zu ihm. Es macht Sinn, in der Furcht Gottes zu leben, weil das der Anfang der Weisheit ist, auf die es wirklich ankommt. So haben wir unser Leben Jesus anvertraut. Leben wir in der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus, der bald wiederkommt. Lassen wir uns von diesem Jesus gebrauchen, der uns begabt hat, damit wir im Dienst für ihn leben. Das ist es, wie wir Dankeschön sagen für all das, was er für uns gemacht, geschafft hat, ja, getan hat. Und ihr Lieben, das Leben mit Jesus, das Leben im Dienst für Jesus, ist das beste Leben, was ein Mensch in dieser Zeitlichkeit haben kann. So ist es. Und einst in der Ewigkeit wird es umso herrlicher sein, wenn wir die perfekte Gemeinschaft mit Jesus Christus haben werden. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen zum Abschluss des Gottesdienstes beten und uns unter den Segen Gottes aufstellen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, warum können wir diese Dinge sagen, die wir heute gehört haben, die wir heute erwähnt haben? Wir können es nur deshalb sagen, weil du in deinem Wort uns diese Dinge auch offenbarst. Und ja, manches bleibt uns verschlossen. Und wir müssen einfach demütig genug sein, zu sagen, wir verstehen diese Dinge nicht und wir lassen sie sein. Aber vieles andere wird uns offenbart in deinem Wort. Schenk, dass wir diese Dinge verstehen, dass wir sie annehmen. Vor allem aber verstehen, Herr Jesus Christus, dass wir dich haben müssen als unseren Heiland und Herr, dass wir ohne dich nicht auskommen als Menschen. Wir danken dir für diese Zeit der Gnade. Wir danken dir, dass heute noch das Wort erschallt und manch einer es hören darf. Und wir beten darum, dass durch den Heiligen Geist Menschen überführt werden von ihren Sünden und Buße tun. Wir danken dir, Heiland, für diese Gnade. Anbetung, Ehre und Lobpreis sei dir dargebracht. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.